Ihr Lieben, heute erleben wir einen weiteren Sonntag, an dem wir nicht in der Gemeinde zusammenkommen können und gemeinsam Gottesdienst feiern. Mir fehlt diese Zeit der Gemeinschaft und der Anbetung Gottes sehr. Aber ich bin zumindest dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, uns gemeinsam mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Heute wollen wir eine weitere Zusage Gottes betrachten, die er uns im Neuen Testament gegeben hat, damit wir in dieser Zeit ein erfülltes und fruchtbares Leben führen können. Es geht darum, dass er versprochen hat, dass er mit uns ist und uns befähigt, Menschen zu Jesus zu führen. In der heutigen Predigt wollen wir uns mit den letzten drei Versen im Matthäusevangelium beschäftigen. Als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, ist mir eine kleine Geschichte eingefallen, die ich vor vielen Jahren gehört habe. Was meint ihr wohl, was am Himmelfahrtstag nach der Rückkehr des Herrn im Himmel geschehen ist? Darüber gibt es keinen biblischen Bericht. Deshalb habe ich meiner Fantasie einmal freien Lauf gelassen. Ich stelle mir das etwa so vor. Natürlich gab es erst einmal ein riesiges Fest. Sowas zu feiern verstehen Sie im Himmel. Da werden wir noch viel lernen können. Irgendwann hat dann ein Engel Jesus gefragt: Herr, was sollen wir nun machen? Wieder losziehen, wie damals bei deiner Geburt, und allen Menschen verkündigen, was du für sie getan hast? Nein. Aber diese Botschaft muss doch bekannt werden und bei den Menschen ankommen. Das ist richtig. Ja, aber wer soll's dann machen? Meine Jünger. Da beugte sich der Engel über den Rand der Wolke, auf der er saß, schaute nach unten und fragte ganz entsetzt: Was? Doch nicht die? Und der Herr antwortete: Doch, genau die. Ich habe ihnen diesen Auftrag gegeben, ich habe ihnen alles gesagt und gezeigt, was sie dazu brauchen, und sobald sie meinen Geist empfangen haben, werden sie losziehen. Soweit die Geschichte. Ich denke, dass der damals ziemlich verblüffte Engel in den vergangenen knapp 2000 Jahren gemerkt hat, dass diese Methode tatsächlich funktioniert. Mal schlechter, mal besser. Aber wenn sie nicht funktioniert hätte, dann wäre keiner heute hier von uns und würde sich mit dem Evangelium beschäftigen. Wenn wir in den Evangelien nachlesen, können wir entdecken, dass Jesus den Plan Gottes, das Evangelium durch seine Jünger zu verkündigen, von Anfang an im Sinn gehabt hat. Das Erste, was Jesus getan hat, als er anfing, öffentlich aufzutreten, war, dass er Jünger um sich geschart hat und ihnen noch vor seiner ersten öffentlichen Rede gesagt hat, dass er für sie eine neue Aufgabe hat. Sie sollen Menschen zu Gott führen. In Matthäus 4, Vers 19 hat er zu Simon Petrus und seinem Bruder Andreas, als sie noch in ihrem Fischerboot saßen, gesagt: Kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und nach seiner Auferstehung, zum Ende seiner Zeit bei den Jüngern, kurz vor seiner Himmelfahrt, hat er sie noch einmal mit Klarheit und Nachdruck auf diesen Dienst verpflichtet. Diese drei Verse sind euch sicher als Missionsbefehl wohl bekannt. Mit ihnen wollen wir uns heute beschäftigen. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jemand hat einmal gesagt, dass diese Beauftragung wie ein Sandwich sei. Der eigentliche Auftrag in der Mitte ist von zwei Verheißungen zusammengehalten, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Nach meinem Geschmack stimmt dieser Vergleich aber nicht wirklich. Für mich sind beim Sandwich die beiden Brotscheiben unter und über der Füllung lange nicht so lecker wie das, was zwischen ihnen liegt. Man könnte fast sagen, sie dienen nur dazu, dass ich mir die Finger nicht so fettig mache, während ich den Belag genieße. Dagegen sind bei dem, was Jesus hier gesagt hat, die Zusagen, die den Auftrag an uns Jünger einfassen, für mich eigentlich viel wichtiger und schmackhafter. Aber darüber könnt ihr euch gleich selbst noch ein Urteil bilden, wenn wir uns jetzt den Text im Detail anschauen. Wir wollen das Vers für Vers tun. Im einleitenden Vers 18 macht Jesus seinen Jüngern klar, wer er nach seiner Auferstehung ist. Vers 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das war zunächst sicher einmal schon deshalb notwendig, damit der Eindruck bei ihnen korrigiert und ausgelöscht würde, der von dem erschütternden Geschehen am Karfreitag herrührte. Aus Sicht der Jünger war Jesus vor seinem Tod ohnmächtig der Willkür der jüdischen und römischen Obrigkeit ausgeliefert. Das auf der Tafel über seinem Kopf stand König der Juden wurde nicht nur von den Schriftgelehrten und Pharisäern als Spott verstanden. Unser Verständnis seiner Jünger war immer noch nicht durchgedrungen, dass diese Demütigung zum Heilsplan Gottes mit dazugehörte. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Himmelfahrt 10 Tage vor Pfingsten und damit vor der Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. In der unsichtbaren Welt war es völlig klar, dass Jesus nach seiner Auferstehung nicht nur den Tod und Satan endgültig besiegt hatte, sondern als Auferstandener auch wieder die Macht und Autorität Gottes empfangen hat, die er zurückgelassen hatte, als er Mensch geworden war. Und es war Jesus sehr wichtig, dass die Jünger in diesem Moment, wenn er sie allein auf der Erde zurücklassen würde, bereits davon Kenntnis hatten. Er war wieder mit dem dreieinen Gott vereint. Ihm war wieder alle Macht Gottes zurückgegeben worden, in der er befiehlt und was er sagt, geschieht. Er war wieder das Wort, das am Anfang der Schöpfung sprach: Es werde Licht und es ward Licht. Dieses Wissen hat zweifache Auswirkungen. Zum einen hat es bei den Jüngern Ehrfurcht ausgelöst. Er war nicht mehr der, mit dem sie durch das Land gezogen waren, der mit ihnen die Hitze des Tages und die Kälte der Nacht geteilt hat, der mit ihnen zusammen gegessen hatte und im Boot vor Erschöpfung sogar im Sturm eingeschlafen war. Er war jetzt der Herrscher über alles, dem Anbetung und Gehorsam gebührte. Er war aber auch der, in dessen Auftrag sie unterwegs sein würden, dessen Boten sie sein würden. Er war der, der der Botschaft, die sie verkündigten, Autorität und Wirksamkeit geben würde. In der Apostelgeschichte können wir ab Kapitel 2 lesen, dass das geschehen ist, und zwar immer wieder und auf sehr beeindruckende Weise. Und darüber, wie die Menschen mit dem umgingen, was sie im Namen Jesu sagten oder tun, werden sie nur ihm Rechenschaft geben müssen. Welche Autorität das verlieh, war den Menschen damals klar, weil sie die Autorität der kaiserlichen Boten aus Rom kannten. Damit kann Jesus nun den Auftrag an sie weitergeben, der die Menschheitsgeschichte verändern wird wie kein anderer. Wie wir in der Osterpredigt letzte Woche von Marian gehört haben, hat Jesus durch sein Sterben und die Auferstehung den Menschen, allen Menschen, einen Ausweg aus der Sackgasse geöffnet, in die wir geraten sind, weil wir uns alle von Gott abgewendet haben und durch die Sünde, die nach der Bibel unsere Trennung von Gott bedeutet, den ewigen Tod in der Verdammnis ausgeliefert sind. Das hat Gott bereits im Garten Eden zu Adam gesagt: Wer den Willen Gottes missachtet, muss sterben. Und wir haben nichts zu bieten. Wir können uns nicht aus dieser Sündenschuld freikaufen. Wir haben nichts, was wir Gott dafür anbieten könnten. Den Preis dafür, aus dieser Schuld herauszukommen, kann nur der aufbringen, der ohne Sünde ist und deshalb nicht sterben muss und dann sein Leben dafür gibt. Und genau das hat Jesus getan. Und nun steht sein Angebot für uns. Jeder, der es hört und glaubt, kann es in Anspruch nehmen und so aus der Sackgasse, an der am Ende Verdammnis steht, befreit werden oder erlöst werden, wie das Neue Testament es formuliert. Und zwar ohne, dass wir Menschen irgendetwas dafür leisten oder bezahlen müssten. Das ist das, was die Bibel als den Heilsplan Gottes bezeichnet. Und Jesus hat ihn zur Entfaltung gebracht. Deshalb war es Jesus so wichtig, dass die Jünger verstanden haben, was nun ihr Auftrag ist und sich dann auch auf den Weg gemacht haben, weil die Botschaft aber so sensationell anders ist als alles, was die Welt bisher gehört und erlebt hat, ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass die Jünger bei der Verkündigung dieser frohen Botschaft wirklich glaubhaft sind. Und das ist der Grund, warum ich denke, dass Gott nicht seine himmlischen Heerscharen losgeschickt hat. Wer kann denn über Sündenvergebung und Erfahrung, die Erfahrung begnadigt worden zu sein, glaubhafter berichten oder, um einen anderen Begriff zu verwenden, Zeugnis geben, als die, die es am eigenen Leib erfahren haben? Das kann kein Engel, der das nie in Anspruch nehmen musste. Das können nur du und ich. Ein Engel kann nur darüber staunen, was da an uns geschehen ist und wie Vergebung und Reinigung von aller Ungerechtigkeit uns verändert. Was dabei in uns geschieht, davon hat er keine Ahnung. Aber wir wissen es. Wir haben erlebt, wie die Macht der Sünde und des Todes in unserem Leben zerbrochen wurde. Wie die drückende Last von Sünde und Schuld von uns abgefallen ist. Wie wir fähig wurden zu lieben, wo wir vorher gehasst haben. Wie wir vergeben und segnen können. Und wie wir vor unserem himmlischen Vater stehen, ihm ins Angesicht schauen können und bis in die Tiefe unseres Herzens wissen, ich bin geliebt. In dieser Beziehung sind nur wir glaubwürdig, weil wir wissen, wovon wir hier reden. Und deshalb gilt uns allen der Auftrag in Vers 19 und 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten, was ich euch geboten habe. Dieser Auftrag besteht aus vier Teilen, die aufeinander aufbauen und mit denen wir uns heute nur kurz beschäftigen wollen. Die Aufforderungen sind, geht hin, macht zu Jüngern, tauft und lehrt halten. Im Griechischen bedeutet das Hingehen in der ersten Aufforderung übrigens auch noch in Gang gebracht werden. Das steht in deutlichem Kontrast zu dem uns liebgewordenen, sollen die Leute doch zu uns kommen. Jesus will, dass wir zu den Menschen hingehen. Wenn uns jemand einen Stapel nagelneuer, hochwertiger Smartphones bringen und sagen würde, hier, die kannst du kostenlos an Leute verteilen, die noch keins haben, und die Flatrate für die nächsten 5 Jahre ist auch schon bezahlt, dann hätten wir vermutlich keine Schwierigkeiten, sofort eine Reihe von Leuten vor Augen zu haben, die so ein Ding gut brauchen können, und erst recht keine Schwierigkeiten, hinzugehen und es ihnen anzubieten. Das Evangelium, das ewige Leben bei Gott, sind aber sicher wichtiger und mehr wert als jedes Smartphone dieser Welt. Warum fällt es uns dann oft so schwer, dieses Geschenk an andere weiterzugeben? Sind wir von seinem Wert nicht überzeugt? Halten wir es nur für eine schicke Verpackung und nichts dahinter? Oder fürchten wir uns, dass die Leute das Geschenk gar nicht haben wollen? Wir können nichts Besseres tun, als Jesu Auftrag ernst zu nehmen, uns aufzumachen und hinzugehen, weil wir wissen, dass wir im Auftrag dessen gehen, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Die nächste Aufforderung ist Macht zu Jüngern. Da könnte man sagen, man kann doch gar nicht jemanden zum Jünger machen. Man kann höchstens dazu beitragen, dass jemand ein Jünger wird. Das ist völlig richtig. Macht zu Jüngern ist im Griechischen ein Wort und bedeutet so viel wie lehret sie. Wir sollen also dafür sorgen, dass sie alles lernen, was sie brauchen, um Nachfolger Jesu zu werden. Praktisch bedeutet das, dass wir ihnen zeigen, wie man betet und dass das zum Jüngersein dazugehört, wie das Atmen zum Leben, dass Gott durch die Bibel oder in der Bibel zu uns redet und das Bibellesen für unser geistliches Leben den gleichen Stellenwert hat wie Essen für das Körperliche. Dass die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen so wichtig ist wie die Familie und dass wir mit anderen über die Bedeutung von Gott in unserem Leben sprechen, damit auch sie jünger werden und ewiges Leben empfangen. Wenn Jesus hier gesagt hat, dass dieser Auftrag für alle Völker gilt, dann bedeutet das natürlich nicht, dass jeder Einzelne alle Völker erreichen soll, sondern damit ist gemeint, dass niemand davon ausgeschlossen ist. Wenn der Herr dir nicht einen speziellen Auftrag für die Menschen in einem anderen Land oder Erdteil gibt, dann erinnere dich daran, dass deine Nachbarn oder Kollegen oder vielleicht sogar in deiner eigenen Familie Menschen sind, die auch zu allen Völkern gehören. Wen hast du denn unmittelbar vor der Nase? Wem begegnest du fast jeden Tag, der noch kein Jünger Jesu ist? Es könnte sein, dass der Herr zu dir sagt, geh hin zu ihm. Sprich mal mit Jesus über diesen Menschen und lass dir das sagen, wen er dir vor Augen gestellt hat. Wenn jemand, mit dem du das Evangelium geteilt hast, verstanden hat, wer Jesus ist und was er für ihn getan hat, wird er oder sie dieses Geschenk im Glauben annehmen und den neuen Bund mit ihm schließen. Dann sagen wir, dass er sich bekehrt hat. Nach diesem Schritt ist es Zeit, der dritten Aufforderung Folge zu leisten und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Durch die Taufe machen wir den Bundesschluss zwischen Gott und einem Menschen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt offenbar. Deshalb ist die Taufe mehr als ein Ritual. Der oder die Getaufte hat dabei durch die körperliche Erfahrung zunächst etwas, was in der Erinnerung festgehalten ist und was in schwierigen Zeiten als Bestätigung dienen wird. Ja, ich weiß, Gott hat mit mir den Bund geschlossen. Ich weiß, dass ich ewiges Leben empfangen habe und zu ihm gehöre. Aber auch in der unsichtbaren Welt hat die Taufe eine weitreichende Bedeutung. Die Formulierung auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, bedeutet im Griechischen eine Übereignung an den Vater, Sohn und Heiligen Geist. Damit ist in der unsichtbaren Welt ein für allemal festgelegt, der oder die sind Eigentum Gottes. Niemand kann jemals wieder Anrechte auf diesen Menschen geltend machen. Und wenn nach der Taufe im Wasser Hände auf den Getauften gelegt werden und um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet wird, dann geschieht das auch. Mit dem Empfang des Heiligen Geistes ist das Jüngerwerden abgeschlossen und die vierte Aufforderung ist dran. Lehrt sie alles zu halten, was ich euch geboten habe. Durch sie werden die Jünger zu geistlichem Wachstum und Reife geführt. Sie werden gelehrt, das, was Jesus geboten hat, zu halten. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass Jesus hier vom Halten spricht und nicht nur vom Lehren. Halten deutet hier vor allem Gehorchen oder Beachten und nicht nur Bewahren, wie es in manchen Übersetzungen steht. Das Evangelium soll im Leben der Jünger ankommen und nicht in einer Vitrine hinter Glas vor Staub geschützt aufbewahrt werden, sondern wirksam werden. Dieser Prozess wird diesseits der Ewigkeit niemals zum Abschluss kommen. Am Anfang brauchen wir dazu die Hilfe von anderen, die im Glauben ein paar Schritte weiter sind. Im Laufe der Zeit lernen wir alleine, also ohne Nachhilfe, zu lernen, zu halten. Und dafür geben wir dann an Jünger oder an Jüngere weiter, was wir gelernt haben. Jemand hat einmal gesagt, ein Jünger ist einer, der Jünger macht, die Jünger machen, die Jünger machen. Nur deshalb gibt es heute überhaupt die Gemeinde Gottes. Nachdem Jesus nun seinen Jünger beauftragt hat, kommt der letzte Satz im Matthäusevangelium, der für mich so etwas wie das Filetstück des Textabschnittes ist, den wir heute betrachten. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Aus meiner Sicht ist das für einen Jünger Jesu die schönste Zusage überhaupt. Ist euch aufgefallen, dass Jesus dabei keine Einschränkung macht, keine Bedingung stellt? Er sagt einfach nur, ich bin bei euch alle Tage, bis er wiederkommt. Egal, wo ich bin, egal, was ich tue, er lässt mich nicht allein. Schon am Ende des Gleichnisses vom guten Hirten hat er über uns, die wir zu seiner Herde gehören, gesagt, Johannes 10, Vers 28, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und Paulus hat den Römern in dem Brief an sie in Kapitel 8 geschrieben, Vers 38 und 39, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Jesus lässt uns nie allein. Dem könnte man entgegenhalten, ja, aber was ist, wenn man ungehorsam ist, wenn man sündigt? dann drehen wir uns bildlich gesprochen von ihm weg und wenden ihm den Rücken zu. Aber das heißt nicht, dass er sich von uns abwendet, uns alleine lässt. Er, der uns so liebt, dass er für uns den Tod am Kreuz auf sich genommen hat, bleibt bei uns. Er streckt uns seine durchbohrten Hände entgegen und wartet darauf, dass wir zur Besinnung kommen. Er redet zu uns durch den Heiligen Geist, der uns erinnert, ermutigt, ermahnt, damit wir uns ihm wieder zuwenden. Und wenn wir das tun, können wir das, was Unrecht war, in seine Hände legen, ihm bekennen. Und er wird uns unsere Sünde vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit reinigen, wie er es uns im 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9 durch eine weitere wichtige Zusage garantiert hat. Aber eines tut er ganz bestimmt nicht, von uns weichen, denn er lässt uns nie allein. Wir müssen uns bewusst machen, dass der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, alle Tage bei uns ist. Das heißt, dass nichts geschehen kann, was seinen Plan mit deinem und meinem Leben zunichte machen kann. Das ist manchmal nicht so leicht einzusehen. Wenn wir uns vor Augen halten, was in der Apostelgeschichte über den Weg berichtet ist, den Paulus gehen musste, dann kann man sich an manchen Stellen schon fragen, wo ist denn dieser Herr, dem alle Macht gegeben ist? Zum Beispiel wird in Kapitel 16 berichtet, wie er in Philippi zusammen mit Silas durch eine gemeine Intrige von aufgebrachten Geschäftemachern öffentlich mit Ruten geschlagen und dann im dunkelsten Raum des Gefängnisses mit den Füßen im Block eingeschlossen wurden. Da hatten die beiden einiges zu verdauen. Sie brauchten bis Mitternacht, bis sie wieder so weit waren, dass sie Gott Loblieder singen konnten. Aber dann wurde sehr wohl offenbar, dass der Herr mit ihnen war, denn er ließ, wie wir lesen können, ein großes Erdbeben geschehen, das so selektiv war, dass im Gefängnis alle Türen aufgingen, die Fesseln gelöst wurden, aber nicht eine Person zum Schaden kam. Und das führte wiederum, wie ihr euch sicher erinnert, dazu, dass es eine Erweckung gab. Der Gefängnisdirektor und alle, die im Hause waren, bekehrten sich und ließen sich taufen. Der Herr war die ganze Zeit bei ihnen, auch wenn er seine Herrschermacht nicht gleich in der Weise entfaltet hat, wie wir uns das oftmals ausmalen, dass es sein müsste. Seit meiner Bekehrung war die dunkelste Stunde in meinem Leben sicher die, vor gut 7 Jahren, als Monika, meine Frau, gestorben ist. Wie intensiv hatte ich und auch viele von euch in der Gemeinde dafür gebetet und gehofft, dass sie bei uns bleibt. Und wenn mich nun jemand fragen würde, wo war denn der Herr an diesem Tag, dann könnte ich eine klare Antwort darauf geben. Er war bei mir. Ich war nicht allein. Als am Abend unsere Kinder und meine Freunde gegangen waren, ich alleine war, hat Jesus mit mir gesprochen und mir die Zusage gemacht, dass er die Lücke füllen würde, die durch den Verlust von Monika in mein Leben gerissen worden ist. Und als ich ihm gesagt habe, dass das mein Wunsch ist, hat er es auch getan. Und er füllt diese Lücke noch heute. Ich weiß immer noch nicht, was das für ein tiefes Loch von Traurigkeit sein soll, in das man angeblich nach so einem Verlust stürzt. Aber ich weiß, und dafür bin ich dankbar, dass Monika, seit sie ihren von der Krankheit gezeichneten Körper hinter sich lassen konnte, jetzt da ist, wo sie schon immer sein wollte. Und ich weiß, dass wahr ist, was Jesus damals zu seinen Jüngern gesagt hat. Ich bin bei euch alle Tage. Das ist die Realität. Eine, die unsere Seele erfährt, die erfüllender und befriedigender ist als das Erleben von Machttaten und Wundern, die vor unseren Augen geschehen. Ich kenne jemanden, der als Mitarbeiter während einer Konferenz erlebt hat, wie auf sein Gebet hin ein Wunder geschehen ist. Und er hat dazu gesagt, aber wisst ihr, das Wunder hat mich in diesem Moment gar nicht sonderlich berührt. Denn es war etwas viel Kostbares geschehen. Jesus war da. Ich habe es ganz deutlich gespürt. Er hat mir die Augen meines Herzens für ihn geöffnet. Das war ein Moment, in dem alle Sehnsucht gestillt war. Heilung zu erleben ist was Tolles, aber das ist kein Vergleich zu der Erfahrung der Gegenwart Jesu. Das war ein Moment, in dem ich mit neuer Glaubenskraft gefüllt wurde. Er hat mich erkannt und ich ihn. Kommen wir noch einmal zu unserem Auftrag zurück, der von der Machtdeklaration Jesu und seiner Zusage eingefasst ist, dass er immer bei uns ist und sein wird, bis er wiederkommt. eben solange noch Jünger Jesu unterwegs sind, das Evangelium zu verkünden und Jünger zu machen. Diese Kombination des Auftrags mit den beiden Zusagen hat für uns heute immer noch die gleiche Bedeutung wie damals für die ersten Jünger Jesu. Bei dem Auftrag geht es auch nicht um ein Beschäftigungsprogramm, in dem wir beweisen können, wie wichtig er uns ist. Nein, es geht darum, dass die Menschen, die noch in den Klauen Satans und des Todes festgehalten werden, befreit werden oder, um ein Wort aus der Bibel zu gebrauchen, erlöst werden. Jesus will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und bei der gewaltigen Zahl von Menschen, die das brauchen, will er jeden von uns einsetzen. Jesus hat bereits in Matthäus 9, Vers 37 gesagt, die Ernte ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Und wie schon gesagt, außer uns, seinen Jüngern, hat er niemand, der diesen Auftrag glaubhaft ausführen kann. Ich habe vorhin schon gefragt, wer sind die Menschen, die um dich herum leben und die ihr noch dem Tod ausgeliefertes Leben nicht bei Jesus für das ewige Leben eingetauscht haben? Wünschst du dir, dass du sie in der Ewigkeit wieder siehst? Warum gehst du dann nicht hin und weist ihnen den Weg? Vielleicht haben sie außer dir niemanden, der das tun kann. Und wenn in dir der Einwand hochkommt, aber ich habe das noch nie gemacht oder bisher habe ich das noch nie geschafft, dann lass dich noch einmal daran erinnern, du musst nicht allein zu ihnen gehen. Mach dir bewusst, dass Jesus nicht im Himmel auf dem Thron sitzt und zuschaut, wie geschickt oder ungeschickt du dich dabei anstellst. Er ist mit dabei, gerade dann. Denn das ist ihm die größte Herzensangelegenheit, dass die verlorenen Menschen ihn finden und gerettet werden. Deshalb kannst du sicher sein, dass er es nicht versäumen wird, dir an der Seite zu stehen. Was kann dich hindern, dich aufzumachen? Vielleicht fühlst du dich überfordert, weil du in diesem Dienst ungeübt bist oder noch keine Erfahrung hast. Dann gehe, sobald das wieder möglich ist, auf jemanden zu, von dem du weißt, dass er schon einige Zeit mit Menschen über Jesus spricht, und bitte ihn, bei ihm einmal mitgehen zu dürfen oder dass er dich begleitet, wenn du zu einem Nachbarn oder Kollegen gehst und die frohe Botschaft weitergeben willst. Jesus hat übrigens seine Jünger auch immer zwei und zwei losgeschickt. Und bevor du zu jemanden hingehst, nimm dir Zeit zum Gebet. Sprich mit Jesus über deine Gefühle, über die Sorge, dass du nicht sicher bist, was du sagen oder antworten sollst oder was immer dir Not macht. Lege es dem Herrn hin und bitte ihn, dass er dich neu mit der Gegenwart des Heiligen Geistes erfüllt, und entscheide dich, dass du ihm bei deinem Dienst vertrauen willst. Dann gehe und du wirst erleben, dass er deine Bitten ernst genommen hat und auch erfüllt. Denn ihm liegt an dem Menschen, den du besuchst, noch mehr als dir. Er liebt ihn so sehr, dass er für ihn am Kreuz gestorben ist. Oder bist du vielleicht entmutigt, dass du schon einmal mit einem Menschen gesprochen und auf Ablehnung gestoßen bist? Das ist nicht ungewöhnlich. Wir müssen bei unserem Dienst immer im Hinterkopf behalten, dass der Widersacher die Beute, die er in den Händen hält, nicht kampflos aufgibt. Er zieht alle Register, um die Menschen, denen wir von Jesus erzählen, abzulenken, sie zu belügen, zu erschrecken. Lass dich davon nicht einschüchtern. Und vor allem falle nicht auf den irrigen Gedanken herein, dass du eine Niederlage einstecken würdest, wenn die Menschen nicht sofort die frohe Botschaft annehmen. Sie haben Jesus abgelehnt, nicht dich. Wir sind nur die Boten. Er oder sie hatte eine Chance, Jesus zu begegnen. Und selbst wenn sie abgelehnt haben, das Angebot Jesu bleibt für sie weiter bestehen. Selbst Paulus hat das erlebt. In Apostelgeschichte 17 könnt ihr es nachlesen. Er bekam damals die fantastische Gelegenheit, auf dem Areopag zu reden zu können, wo ihm die gesamte intellektuelle Oberschicht Athens zuhörte. Und er nutzte diese Chance zur Evangelisation in einer beeindruckenden, für diese Leute maßgeschneiderte Weise. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich das lese. Dennoch nutzten sie die erste sich bietende Gelegenheit, ihn ablaufen zu lassen, ihn lächerlich zu machen. Und wisst ihr, wie Paulus darauf reagierte? In Vers 33 steht einfach nur: Und Paulus ging aus ihrer Mitte fort. Deutlicher kann man nicht sagen, dass die Angelegenheit für ihn abgehakt war. Er hatte das getan, was der Herr von ihm wollte, und die Wirkung, die sie hatte, das, was er hatte, was er getan hat, dafür war er nicht verantwortlich. Wenn wir diese Einstellung von Paulus übernehmen, können unsere negativen Gefühle uns nicht mehr herunterziehen. Bleibt noch ein dritter, letzter Grund, der uns abhalten kann, uns zu anderen hinzubewegen. Menschenfurcht. Ich denke, sie kann überwunden werden, und zwar in dem Maße, in dem uns bewusst wird, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Diese Erfahrung, dass wir nicht alleine unterwegs sind, geschieht aber nicht, indem in uns einfach ein Schalter umgelegt wird, sondern da wächst man hinein. Eine wirksame Hilfe ist, dass du dem Herrn bekennst, dass du seine Gegenwart und Wirksamkeit in deinem Leben brauchst und dann über dir beten und dich für diesen Dienst segnen lässt. Jesus ist bei dir, auch wenn du nichts fühlst. Je mehr du dich bewusst für ihn öffnest, umso deutlicher wirst du erfahren, dass er mit dir ist. Sammle solche Erfahrungen. Entdecke, wie er zu dir spricht, wenn du mit ihm unterwegs bist. Wie er deine Gedanken klärt, wie er dich auf einmal erkennen lässt, wie er die Situation sieht, in der du stehst. Und dann wirst du dich mit wachsender Gewissheit aufmachen und bekennen können, Jesus ist mit mir, ich fürchte mich nicht mehr. Ich komme zum Schluss. Wir leben gerade in einer Zeit, in der die Menschen in unserem Land durch all das, was sie erleben und was sie so stark verunsichert, anfangen zu fragen, wo sie Halt finden können. Und eines weiß ich, Gott sieht darin eine Gelegenheit. Durch seine Jünger hat er die ungeahnte Chance, Menschen mit ihm, dem auferstandenen Herrn und Retter, persönlich bekannt zu machen. Er will, dass wir diese Chance nutzen. Um uns dafür zu aktivieren, hat er in seiner letzten Rede im Matthäusevangelium genau das aufschreiben lassen, was wir gehört haben. Sie soll uns spüren lassen, dass dies ein Herzensanliegen für ihn ist, weil es um Leben und Tod der Menschen geht. Und er hat uns für diese Aufgabe gewaltige Zusagen gemacht, durch die wir vollständig ausgerüstet und fähig gemacht werden, erfolgreich zu sein. Jetzt liegt es nur noch an uns. Es liegt nur noch an dir und mir, ob wir uns sein Anliegen, Gottes Heilsplan, zu eigen machen und an seiner Ausführung teilhaben. Er lädt uns dazu ein. Er, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, hat uns versprochen, mit uns zu den Menschen hinzugehen. Lasst uns aufbrechen, es lohnt sich auf jeden Fall. Amen. Herr Jesus, danke für das Vertrauen, das du in uns setzt, dass wir diesen Auftrag ernst nehmen und ausführen können, wie all die Generationen von Jüngern vor uns. Danke, dass du uns dabei die Zusage gegeben hast, bei uns und mit uns zu sein. Wir brauchen das, ohne dich sind wir hilflos. Ich bitte dich, Herr, dass du uns segnest, damit das, was du jedem Einzelnen von uns heute gesagt und ihn verstehen hast lassen, Frucht bringt zur Rettung der Menschen und zu deiner Ehre. Danke, Herr, dass du bei uns bist. Danke, Herr, dass das wahr ist. Amen.